herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 40 von Der Vollzeitrentner stürmt die Bühne. Deadlines AD, To-Do-Listen abgehakt, jetzt regieren Humor, Stil und die Freiheit, das Leben nach Lust und Laune zu genießen. Haltet euch fest, Folge 76, Ego-Tsunami, wie Politiker uns mit Stil ertränken, rollt heran, wasserfeste Lachmuskeln dringend empfohlen. In modernen Krisenzeiten inszenieren sich Politiker zunehmend selbst, statt echte Lösungen zu liefern. Jede Katastrophe, Überschwemmung, Stromausfälle, Inflation wird zur Bühne für Heldenposen, Selfies und mediale Selbstdarstellung. Die Bevölkerung wird dabei zu Statisten eines absurden Schauspiels. Sie applaudiert, kommentiert und beobachtet, während das eigentliche Krisenmanagement oft ausbleibt. Der Ego-Tsunami funktioniert nach einfachem Prinzip. Je dramatischer die Krise, desto größer die Selbstdarstellung. Medien und Öffentlichkeit stärken diese Dynamik, wodurch Narzissmus zur neuen Naturgewalt wird. Die Ironie: je ernster die Lage für die Bürger, desto glänzender posieren die Politiker. Eine wirksame Therapie wäre, die Selbstinszenierung nicht weiter zu befeuern, nicht zu liken, zu teilen oder zu applaudieren. Solange das Publikum die Bühne füllt, rollt der Ego-Tsunami weiter und die Bevölkerung bleibt Beobachter, nicht Handelnde. Koffer gepackt, Spaßmodus aktiviert. Folge 77 mit dem Titel: Die Reisen in die Vollzeitrente, erste Schritte in die neue Welt oder wie mein Sohn und ich Boston und New York unsicher machten. Zeigt, wie Vater und Sohn die Vollzeitrente erkunden und jede Menge Chaos inklusive. Die Reise nach Boston und New York mit dem Sohn ist ein Rückblick auf die erste Reise in die USA im Jahr 1981 und mehr als ein klassischer Urlaub. Sie wird zum symbolischen Einstieg in die Vollzeitrente. Von den ersten Schritten am Flughafen über chaotische Immigration, hupende Taxicabs und die bunten Straßen Bostons bis hin zu spektakulären Eindrücken in New York, dem Times Square und der Circle Line Cruise erlebt Vater und Sohn eine Mischung aus Abenteuer, Chaos und familiärer Nähe. Die Reise ist voller kleiner Anekdoten, Sonnenbrand, TV-Panikmomente, Cockpit-Besuche und spontane Shopping-Expeditionen machen die Tage unvergesslich. Neben Sehenswürdigkeiten, Kultur und Geschichte stehen vor allem Begegnungen, gemeinsame Erlebnisse und die Freude am Entdecken im Vordergrund. Das Fazit: Reisen ist nicht nur Sightseeing, sondern eine Lebensschule. Sie vermittelt Gelassenheit, Neugier und die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Qualitäten, die später den Weg in die Vollzeitrente begleiten, denn im Ruhestand dreht sich alles um drei Dinge: Termine canceln, Drinks optimieren und das Leben so nehmen, dass selbst der Kalender neidisch wird.
Ego-Tsunami, wie Politiker uns mit Stil ertränken.
Wir leben in einer Zeit, in der Krisen so regelmäßig eintreten wie die Steuererklärung und genauso absurd zelebriert werden. Überschwemmungen, Energieengpässe, Inflation, Verkehrskollaps, Stromausfälle, jede Katastrophe bekommt ihre eigene Selfie-Performance. Die Protagonisten, Politiker, die nicht Probleme lösen, sondern sich selbst. Willkommen beim modernen Krisenmanagement, nicht für die Bevölkerung, sondern für das eigene Ego. Man könnte fast meinen, die Nation sei eine Bühne, auf der sich die Regierung täglich den Oscar für beste Selbstdarstellung in einer Krise abholt. Kameras, Mikrofone, Livestreams, alles da, nur die eigentliche Lösung fehlt. Der Bürger schaut zu, scrollt, reagiert, applaudiert und wünscht sich heimlich, dass wenigstens ein Katastrophenalarm echte Konsequenzen hätte. Stattdessen gibt es Reden, Fotos und die obligatorische Schulterklopfrunde.
Wir haben die Krise gemeistert. Wir, die Retter der Nation.
Das Ego als Krisenindikator.
Die Lage ist ernst, aber das Ego ist immer größer. Bei jedem Hochwasser, das Straßen in reißende Flüsse verwandelt, steht der Minister am Absperrband und lächelt in die Kameras, während er eine Pose einnimmt, als hätte er die Sintflut persönlich gestoppt. Politik wird zur Performancekunst, Krisenmanagement zu einem Wettbewerb, wer sich am besten feiern kann. Man könnte fast Bewunderung empfinden, wenn es nicht so krank wäre. Denn während die Bevölkerung versucht, ihr Haus, ihre Heizung, ihre Existenz zusammenzuhalten, wird der Narzissmus des Krisenmanagers zum nationalen Sport. Der Ego-Tsunami ist stärker als jede Flut, wirbelt alles auf und alle schauen gebannt zu, wie er sich selbst überholt.
Die Mechanik des Ego-Tsunamis.
Wie funktioniert das eigentlich? Ganz einfach. Krise gleich Bühne, Bühne gleich Selfie, Selfie gleich Beweis der eigenen Größe. Je dramatischer die Situation, desto größer die Pose. Überschwemmungen, perfekt für Heldenfotos im Gummistiefel. Stromausfälle, nichts wie raus vor die Kameras, Taschenlampe in der Hand, Lächeln aufgesetzt. Inflation, ein Statement, ein Interview, ein Tweet und schon kann man sich als Retter der Nation feiern, während die Menschen im Supermarkt überlegen, ob sie Butter oder Brot kaufen. Die eigentliche Arbeit, Nebensache, die Medien decken das alles ab, als handele es sich um Sport. Wer hat die beste Pose, wer die überzeugendste Rede, wer den dramatischsten Blick in die Ferne. Der Algorithmus der Selbstinszenierung triumphiert, die Realität schaut wehmütig zu.
Die Folgen für die Bevölkerung.
Und die Bürger, sie werden zu Statisten in einem absurden Theaterstück. Wenn die Regierung die Krise managt, sehen sie zu, applaudieren und posten Emojis. Sie kommentieren auf Social Media, diskutieren über Hashtags und hoffen, dass wenigstens die Bildunterschriften stimmen. Ihre Häuser stehen noch, ihre Energierechnung ist hoch, die Sorgen bleiben aber her, das Ego der Politiker glänzt. Es ist wie in einem schlechten Horrorfilm, die Gefahr ist real, aber die Hauptfiguren kümmern sich nur darum, im Rampenlicht gut auszusehen. Der Bürger darf zuschauen, klatschen oder lachen, nur nicht eingreifen.
Die absurden Highlights.
Man muss die Kreativität der Ego-Tsunamis bewundern. Jede Krise wird zum Event, jede Katastrophe zur Gelegenheit, das eigene Profil aufzupolieren. Stromausfall.
Wir arbeiten hart an Lösungen.
Und zeigen sich dabei auf Instagram mit Kerzen. Hochwasser.
Wir sind am Ort des Geschehens.
Selfies im Gummistiefel inklusive. Inflation. Ein Tweet. Ein Lächeln. Ein Foto mit leeren Supermarktregalen. Und schon ist man der Held, der die Nation rettet, während die Bevölkerung ihre Brieftasche leert. Der Zynismus ist perfekt getaktet. Je ernster die Lage, desto größer die Show. Je mehr Menschen leiden, desto heller die Scheinwerfer. Je länger die Krise dauert, desto länger kann das Ego posieren. Schwarzer Humor. Nein, Realität.
Die Diagnose, kollektiver Realitätsverlust.
Die Nation leidet unter einer seltsamen Krankheit. Wir bewundern die Selbstüberhöhung derer, die uns eigentlich helfen sollten. Ego-Tsunamis sind die neue Naturgewalt, unaufhaltsam, zerstörerisch, aber mit einer hervorragenden Presseabteilung. Die Menschen klammern sich an die Heldenbilder, weil sie glauben, dass jemand sie retten muss. Das Problem, gerettet werden sie nicht. Nur fotografiert, gefeiert und mit Schlagzeilen bedient.
Die Therapie, wie wir wieder gesund werden.
Gibt es ein Heilmittel? Ja, aber es ist schwer zu schlucken. Nicht applaudieren, nicht liken, nicht teilen, nicht nach Aufmerksamkeit füttern. Jede Krise, jede Pose, jede Selbstinszenierung lebt von den Zuschauern. Wer aufhört zu jubeln, macht die Bühne leer. Wer wegschaut, entzieht den Ego-Tsunamis Nahrung. Natürlich wird das schwer. Wir sind süchtig nach Drama, nach Heldenbildern, nach dem Rausch der eigenen Bedeutungslosigkeit im Schatten größerer Selbstüberschätzung. Aber es ist die einzige Chance, die Nation vom Narzissmus-Virus zu heilen.
Fazit: Der Tsunami rollt weiter, solange wir ihn nähren.
Solange wir zuschauen, applaudieren und posten, wird der Ego-Tsunami weiterrollen. Politiker posieren, Krisen werden zu Events und die Bevölkerung spielt die Statistenrolle in einem absurden Theater. Schwarzer Humor, Realität, bittere Ironie, allgegenwärtig. Die Diagnose ist klar, wir sind eine Nation im Selbstbespiegelungsmodus und die Behandlung beginnt erst, wenn wir erkennen, dass die Krise nicht gelöst wird, solange wir den Heldenraum beleuchten. Bis dahin heißt es, Popcorn bereitstellen, Lichter aus und zuschauen, wie das Ego über die Realität stolpert. Denn wer nicht hinsieht, überlebt zumindest mental.
Die Reisen in die Vollzeitrente.
Erste Schritte in die neue Welt oder wie mein Sohn und ich Boston und New York unsicher machten.
Wenn ich heute auf die vielen Jahre zurückblicke, dann waren meine Reisen weit mehr als nur Urlaubsunternehmungen. Sie waren Stationen auf meinem Weg in die Vollzeitrente. Jede von ihnen steht für eine Zeit, für eine Stimmung, für eine Etappe meines Lebens. Angefangen bei den ersten großen Touren in die USA mit all ihrer Weite, Freiheit und Abenteuerlust bis hin zu späteren Entdeckungsreisen auf anderen Kontinenten, oft auf dem Seeweg, auf Kreuzfahrten, die mich buchstäblich einmal um die Welt geführt haben. Jede dieser Reisen hatte ihre eigene Geschichte, mal geprägt von Neugier und Entdeckergeist, mal von Ruhe, Staunen oder einem stillen Glück, einfach unterwegs zu sein. So betrachtet waren meine Reisen keine Fluchten aus dem Alltag, sondern ein Teil meiner persönlichen Entwicklung, ein fortwährender Dialog mit der Welt und mit mir selbst. Sie haben mich geprägt, bereichert, verändert und sie waren im Rückblick vielleicht der schönste Weg in die Vollzeitrente.
Und so begann es eigentlich.
1981 brachte eine kleine, aber entscheidende Wende in meinem bis dahin spannenden und ereignisreichen Alltag. Peter, mein bester Freund aus Kindheit, Jugend und Lehrzeiten, der seit seinen Marinezeiten nun in den USA lebte und dort geheiratet hat, war wieder einmal in Deutschland, diesmal zusammen mit seinem Sohn Michael. Endlich wieder Gelegenheit, sich über Gott und die Welt auszutauschen, in Erinnerungen zu schwelgen und natürlich Pläne für ein größeres Abenteuer zu schmieden. Bei einem Treffen mit meinem Freund war schnell klar, ich würde im Sommer mit meinem Sohn Mirko in die USA reisen, nach Braintree, Massachusetts, südlich von Boston, wo Peter inzwischen arbeitete und ein Haus hatte. Dank unserer Firmenverbindungen ließ sich die Reise günstig über das firmeneigene Reisebüro buchen, gleich für 6 Wochen. Ich kombinierte Resturlaub, ein bisschen Verhandlungsgeschick und Optimismus und schon stand unser Abenteuer. Mirko, frisch in der ersten Klasse, war außer sich vor Freude. Sein Gesicht strahlte, als hätte er gerade erfahren, dass Weihnachten, Geburtstag und der Gewinn der Weltmeisterschaft auf denselben Tag fielen. Der Tag des Abflugs war aufregend, frühmorgens in Hannover-Langenhagen, halb verschlafen, halb panisch, Koffer übervoll und mit dem leisen Zweifel, ob wir wirklich alles Notwendige eingepackt hatten. Über Frankfurt ging es dann Richtung Boston. Schon im internationalen Terminal fühlte ich mich wie ein Star ist in einem Film, Stimmengewirr, Lautsprecheransagen, hektisches Treiben, alles fremd und faszinierend zugleich. Meine Englischkenntnisse waren, nennen wir es rudimentär, theoretisch vorhanden. Das sollte sich noch als Herausforderung herausstellen. Der Flug selbst war ein Abenteuer, 8 Stunden über den Nordatlantik, über Neufundland, im Juli noch mit vereinzeltem Schnee, entlang der Ostküste der USA. Mirko saß am Fenster, starrte fasziniert hinaus, während ich versuchte, ruhig zu bleiben. Die Stewardessen, ja, damals noch richtig charmant Stewardessen, kümmerten sich rührend um uns. Essen, Drinks, Zeitungen, Magazine, alles da. Die Aussicht auf Wolkenmeere und die ersten Schneefelder in Neufundland ließen mich zeitweise vergessen, dass ich Vater eines extrem aufgeregten Sohnes war. Landung in Boston, Logan International, und nun ging die Prozedur natürlich erst einmal los. Aus dem Flieger in den Ankunftsbereich. Dort standen dann die Warteschlangen in den Reihen vor den Immigration-Schaltern. Ich immer Mirko an der Hand, unser Handgepäck am Mann und gewartet, bis wir an irgendeinen Schalter an die Reihe kamen. Alles natürlich auf Englisch dort. Alle Kommandos, alle Aufrufe. Da musste ich mich schon hoch konzentrieren, damit ich das auch alles mitbekam. Irgendwann waren wir dann an der Reihe, vor dem uniformierten Immigration Officer anzutreten. Passkontrolle, dann die Fragen.
What is the reason for your visit to the USA? How long will you stay in the USA? Do you have a return ticket?
Naja, irgendwie habe ich das alles über die Runden bekommen, also weiter zur Gepäckausgabe. Dort Koffer in Empfang genommen und nun zum Customs. Natürlich dürfte ich meinen Koffer öffnen, während andere problemlos durchliefen. Alles in Englisch, alles hoch konzentriert und als Mirko mich ein wenig verwirrt ansah, dachte ich, dass wir gemeinsam schon bald zur Comedy-Nummer werden würden. Nichts Verdächtiges gefunden, alles erledigt. Draußen wartete Peter und draußen schlug uns die Hitze entgegen, die so unerbittlich war, dass man sofort merkte, Boston liegt auf der Höhe von Lissabon und nicht von Hannover. Der erste Blick auf die Skyline von Boston war überwältigend. Der Rush-Hour-Verkehr ebenso, hubende Taxicabs, bunte Autos, sirenengefüllte Straßen, alles gleichzeitig, alles chaotisch diszipliniert. Wir fuhren durch den Sumner-Tunnel unter dem Boston Harbor, über die Hochstraße und den Expressway, vorbei an Quincy Market und Hochhäusern, bis wir schließlich in Peters Sackgasse einbogen. Sein Haus mit riesigem Grundstück, offen, ohne Zaun, wirkte wie eine Szene aus einem amerikanischen Film. Mein erster Gang ins Shopping Center war überlebensnotwendig, mein mitteleuropäischer Kofferinhalt war völlig ungeeignet für den Juli in Massachusetts. T-Shirts, Shorts, Stetson, Baseball Cup und schon fühlte ich mich fast wie ein Amerikaner. Mirko natürlich auch, stolz wie ein kleiner Cowboy, der endlich seine eigenen Rinder vor dem imaginären Saloon hüten konnte. Das erste Wochenende fiel zufällig auf den 4th of July, den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Wir fuhren mit der Redline nach Boston, zur Parade am Boston Common. Machine Bands, Cheerleader, Trommler, alles laut, bunt, überwältigend. Historische Gebäude, State House, Beacon Hill und wir mittendrin, wie zwei kleine Fische in einem riesigen Teich voller amerikanischer Geschichte. Ich fotografierte alles, als hätte ich einen Auftrag von National Geographic. Und dann kam New York. In der South Shore Mall in Braintree buchten wir Flug und Hotel, und ein paar Tage später saßen wir schon im Flieger. Die Landung in LaGuardia gestaltete sich abenteuerlich, Schleifenflug, erneuter Versuch, Pilot.
Ups, da kam uns ein Kollege entgegen.
Mirko und ich hielten uns vor Lachen die Bäuche, oder war es Angst? Wer weiß. Ein Limo-Service brachte uns ins Hotel auf der Seventh Avenue, direkt beim Times Square. Zimmer im 24. Stock, Blick auf das blinkende Lichtermeer, pure Magie. Die Tage in New York waren ein ständiges Staunen. Times Square, Broadway, Hoop and the Lookups, Menschenmassen und Mirko mittendrin wie ein kleiner Kompass der Freude. Wir erkundeten Manhattan zu Fuß und machten auch eine Circle Line Cruise um die Insel. Die Fahrt führte dann an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Südzipfel Manhattans, mit den Twin Towers des World Trade Centers und mit Battery Park auf der Landseite und auf der Wasserseite, die Einwanderungsinsel Ellie Island und natürlich Liberty Island mit der Freiheitsstatue, den unübersehbaren Wahrzeichen New Yorks. Dann kamen die Brücken am East River, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Williamsburg Bridge, Queensboro Bridge, vorbei am UN-Gebäude auf der Manhattan-Seite und immer im Blick das Empire State Building, das alle anderen Gebäude überragte. Weiter ging es vorbei an der Bronx und dann an Steuerbord das altehrwürdige Yankee-Stadion. Und von dort zurück auf den Hudson, wo man ebenfalls an Steuerbord die George Washington Bridge sehen konnte. Auf der Circle Line Cruise passierte mir dann der Klassiker. Ich hatte mein T-Shirt ausgezogen. Die Sonne brannte gnadenlos auf meinen Rücken, Sonnenbrandalarm. Mirko wurde kurzerhand zum Rettungsengel und cremt den Vater ein. So sah ich also aus wie ein Indianer, der keinen Schmerz kennt. Hotel TV-Abenteuer inklusive, Mirko entdeckte prompt den Adalkanal. Sofortige Panik, hektischer Griff zur Fernbedienung, Drama im 24. Stockwerk und wir lachten noch Jahre später darüber. Zurück in Boston ging das Abenteuer weiter, Wochenendausflüge nach New Hampshire, Besuche bei der Mutter von Betty, Peters Frau, in Rhode Island, gemeinsames Werkeln am Gartenabstellschuppen bei Peter zu Hause, der später durch einen Sturm beim Nachbarn landete, Baden an den örtlichen Seen, Samstagsfahrten nach Cambridge, Harvard Square. Deutsche Zeitungen und Tabakwaren kaufen, ein Ritual für Peter, ein Abenteuer für mich. Mirko genoss die Mischung aus Stadtleben, Natur und Familiendynamik. Ich lernte, dass Reisen nicht nur Sehenswürdigkeiten bedeutet, sondern vor allem Erlebnisse, Begegnungen und unvergessliche Geschichten. Mit Mirko war ich zwischendurch dann auch noch ein paar Mal in Boston. Immer mit der Redline, deren Endpunkt ja in Braintree war. Also eine optimale Anbindung. In circa 45 Minuten war man in Downtown Boston. Nun ist Boston ja die Wiege der amerikanischen Unabhängigkeit. So gab es zu der Zeit auch noch die nachgestellte Szene der Boston Tea Party von 1773 im Old Boston Harbor und die historischen Gebäude wie das Old State House. Auf dem Freedom Trail kann man 16 historische Stätten der Stadt ablaufen. Boston ist auch von der Architektur her etwas an das Angelsächsische angelehnt. Insbesondere die Stadthäuser am Beacon Hill und Commonwealth Avenue gehören mit zu den teuersten Wohnlagen in den USA. Eine weitere Attraktion in Boston ist Quincy Market, ein Marktkomplex und ein historisches Gebäude. Im Inneren befinden sich vor allem die verschiedensten Essenstände mit Gerichten aus fast allen Regionen. Ich lernte die amerikanische Lebensart kennen, locker, schnell, manchmal chaotisch, aber immer herzlich. Und ich merkte, egal wie lange man bleibt, es gibt immer noch etwas Neues zu entdecken. Schließlich kam der Abschied, aber kein Abschied für immer. Auf dem Rückflug dürfte Mirko ins Cockpit des Jumbojets. Ein krönender Abschluss einer Reise, die uns beiden nicht nur die USA, sondern auch ein Stück Lebensfreude nähergebracht hat. Ich lernte, dass Abenteuer oft im Alltag, im Zusammensein und in den kleinen Momenten stecken und dass ein sechswöchiger USA-Aufenthalt manchmal wie eine kleine Lebensschule wirkt. Und genau diese Lust auf Neues, die Freude am Entdecken und die kleinen Abenteuer vom Sonnenbrand bis zum Cockpitbesuch und die weiteren, sehr abenteuerlichen Reisen sollten mich Jahre später auch in die Vollzeitrente begleiten, wo jeder Tag die Chance auf ein neues Kapitel bot.
Heute bei der Vollzeitrentner. klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.